Tja, das ist schon ein Thema. Gesät und nichts gewachsen? Ich denke, gerade nach diesem Spiel ist das noch ein bisschen komischer vielleicht. Ganz klar, was man sät, das erntet man. Und wo gesät wird, da kommt auch irgendwas raus. Aber das ist nicht immer so. Ich habe in diesem Jahr ja auch wieder gesät, aber eigentlich nennt man das nicht sehen, man nennt das stecken. Ich habe Kartoffel gesteckt und in diesem Jahr hat es ein ganz, ganz komisches Bild ergeben. Ich dachte, was ist denn da passiert? Ist mir noch nie passiert, aber es kamen herrliche Kartoffelpflanzen raus, aber an ungefähr 3/4 kam gähnende Leere raus. Nix, gar nix. Ich dachte, was ist denn das? Das sah vielleicht komisch aus. Hier eine Pflanze, da eine Pflanze, nix, nix, nix. Wieder eine Pflanze, komisch. Was war das? Also es kann offensichtlich tatsächlich passieren, und ich weiß es bis heute nicht, was da passiert ist, dass man was sät und es passiert nichts. Wir haben gerade während des Lobpreises von dem Herrn Jesus eine Geschichte gehört, da ist auch unglaublich viel gesät worden. Und es ist was passiert, aber nicht wirklich was passiert. 3/4 von diesen Samen, stellt euch mal vor, 3/4 war für die Katz. Umsonst, nichts. Ich lese euch mal diese Geschichte weiter. Nach diesen Worten rief Jesus, wer hören will, der soll zuhören und begreifen. Seine Jünger fragten ihn, was das Gleichnis denn zu bedeuten habe. Er entgegnete, euch ist es erlaubt, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen. Allen anderen aber werden sie in Gleichnissen verborgen erzählt, damit sich erfüllt, was in der Schrift steht. Sie sehen, was ich tue, aber sie nehmen es nicht wirklich wahr. Sie hören, was ich sage, aber sie verstehen es nicht. Das Gleichnis hat folgende Bedeutung. Die Saat ist das Wort Gottes. Der Same, der auf dem festgetretenen Weg fiel, der steht für die Menschen, die die Botschaft Gottes zwar hören, aber dann kommt der Teufel, raubt sie ihnen wieder und verhindert, dass sie glauben und gerettet werden. Mit dem felsigen Boden sind jene gemeint, die die Botschaft Gottes freudig aufnehmen, aber wie bei den jungen Pflanzen in einem solchen Boden reichen ihre Wurzeln nicht sehr tief. Eine Weile glauben sie, aber wenn Schwierigkeiten kommen, wenden sie sich wieder ab. Der von den Dornen bewachsene Boden, der meint Menschen, die Gottes Wort zwar hören und annehmen, sich aber durch die Verpflichtung und den Reichtum und die Zerstreuung des Lebens schon bald wieder davon ablenken lassen. Und auf diese Weise gelangt nichts zur Reife. Der gute Boden dagegen steht für verlässliche, aufrichtige Menschen, die Gottes Botschaft hören, an ihr festhalten und durch ihre Beständigkeit viel Frucht hervorbringen. Ein merkwürdiges Gleichnis, sehr herausfordernd und ehrlich gesagt für uns 2000 Jahre später ziemlich schwer zu verstehen. Zum besseren Verständnis vielleicht ganz kurz Folgendes. Zur Zeit Jesu war das anders als wie bei uns heute. Da wurde zuerst gesät und danach gepflügt. Das heißt also, damals war es so, dass durch die Äcker nicht so Wege führten wie heute, sondern die Menschen, die suchten sich irgendwo einen Weg und dann die anderen hinterher und dann wurde das ein Trampelpfad. Und natürlich gab es hier und da Dornen und Disteln und auch irgendwo im Untergrund Felsen. Und dann wurde überall, wenn es soweit war, gesät. Überall, auf die Trampelpfade, unter die Dornen, über Stellen, wo der Ackerboden sehr dünn war. Und danach, wie gesagt, wurde gepflügt. Das heißt, der Sämann, von dem Jesus hier erzählt, der nutzt sein gesamtes Ackerfeld und streut überall einfach so den Samen aus. Das heißt Folgendes, vielleicht können wir das schon mal festhalten. Am Samenkorn liegt's nicht, dass, wie ich schon sagte, 3/4 der Saat verloren geht. Ich las mal, dass man in den Gräbern der alten ägyptischen Könige ein Gefäß mit Weizenkörnern fand, die 5 8000 Jahre alt waren. Als man dann diese Samenkörner in die Erde legte, da wuchsen sie. Wahnsinn. Nach 5000 Jahren. Das heißt, die haben 5000 Jahre darauf gewartet, in den Boden zu kommen, um endlich wachsen und reifen zu können. Also, halten wir nochmal fest. Am Samen liegt's nicht. Das würde ich gern vertiefen. Schaut mal, ich habe euch einen ganz anderen Samen mitgebracht. Auch etwa so 2.000, 3.000, 4.000 Jahre alt. Man sieht der zwar nicht an, aber der Inhalt ist wirklich so alt. Diese Samenkörner hier, die haben es in sich. In denen steckt geballte Kraft für ein erfülltes, für ein sinnvolles Leben. Alles, was diese Samenkörner hier suchen, das ist, ja, ein Herz, in das sie fallen dürfen. Ein bereitwilliges, aufrichtiges Herz, das sie dankbar annimmt. Oder ich sage es mal anders, ein demütiges Herz, wo man sich was sagen lässt. Ich halte fest, Gott will alle retten. Gott sagt sein Wort allen. Die Frage ist nur, wie geht man damit um, mit solchen Samenkörnern? Witzelt man darüber, sagt so ein Quatsch, was soll das denn? Tausende von Jahren, was soll mir das helfen? Also der entscheidende Punkt ist, erlaube ich diesem Samenkorn, sich in mir zu entfalten? Ich habe gestern eine Geschichte gehört, ich habe renoviert wieder mal in Penzendorf und ich habe ein Hörbuch gehört und dachte, wow, ist das spannend. Da hat mir sogar das Arbeiten Spaß gemacht. Und zwar die Geschichte von dem Bibelraucher. Schon mal gehört? Von dem Bibelraucher. Der Mann hieß Wilhelm Bunz. Und der hat so ziemlich das schlimmste Leben gehabt, was man sich so vorstellen kann. Seine Mutter, die war verzweifelt, als sie wieder schwanger war, hat ihn nie angenommen. Und als er immer schrie, hat sie ihn ausgesetzt, einfach auf dem Acker, sollte sterben. Nachbarn haben es gefunden, kamen ins Jugendheim und so weiter und so weiter. Eine richtig furchtbare, dramatische, traurige Geschichte. Die Eltern wurden mit dem Knaben nicht fertig, die Erzieher auch nicht. Und dieser Knabe begann dann seine Karriere. Mit 17, da war er 17, hat er in Österreich irgendwas angestellt, hat dann Banken überfallen, weiß ich was alles, kam in eine Polizeisperre, drehte durch, im wahrsten Sinn des Wortes, fuhr durch die Polizeistelle, ja, einer tot, der andere lebenslang gelähmt und kam natürlich in den Knast. Der Richter, der war auch verzweifelt und hörte nur Mist und dann rief er seinen Vater in den Zeugenstand und sagte, können Sie über diesen Jungen was Gutes sagen? Und er sagte, der Vater fing an zu weinen und sagte, können Sie nicht wieder die Todesstrafe einführen? Also es war so eine heftige Geschichte und das war so ein harter Brocken von Kerl. Der kam, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Jahre ins Zuchthaus, wirklich. Und da hat er natürlich auch seine Karriere gemacht und sich durchgesetzt mit Gewalt, ja. Will das jetzt nicht alles weiterschildern, nur er war oft in der Arrestzelle. Das heißt, ganz für sich alleine. Und dort gab es nur eins. Die Bibel. Und er hat sich einen Spaß draus gemacht, zu sagen, okay, ich lese mal. Als Kind war er in so einer Kinderfreizeit, hat sich sogar mal bekehrt und dann war natürlich alles wieder weg. Und Tatsache ist, ihn hat das dünne Papier fasziniert, er hat dann in den Socken Tabak irgendwie mit reingeschmuggelt und hat sich dann so eine Seite rausgerissen und gesagt, okay, die werde ich jetzt rauchen, aber vorher will ich sie lesen. Und das hat er sehr oft gemacht, weil er sehr oft was angestellt hat. Und irgendwann ist was passiert. Da las er etwas und sagt, das gibt's doch gar nicht. Und dann fing er an und er wunderte sich über seine eigenen Worte, mit dem zu reden, den es doch gar nicht gibt. Und sagte, okay, wenn's dich gibt, dann mach doch mal was mit mir. Das will ich jetzt wissen. Ich kann euch das ganze Hörbuch nicht erzählen, aber ich kann euch nur eines erzählen, es passierte was mit ihm. Andere sagten, sag mal, was ist mit dir los? Du hast schon lange nicht mehr zugeschlagen und so weiter und so weiter. Also wirklich eine spannende Geschichte zu sehen, dass dieses alte Samenkorn sich in diesem Mann durchsetzte und die Leute ihn nach einer gewissen Zeit, ja, verwundert schauten. Einer, ein, ein einziges Mal hielt er später mal einen Gefängnisgottesdienst. Und da kam ein alter Kumpel auf ihn zu, der ihn noch kannte und sagt, du, ich habe immer gedacht, du bist ein toller Schauspieler, aber ich habe heute gemerkt, etwas ist anders. Du hattest immer so einen eiskalten Blick und du schaust so anders. Irgendwie, vielleicht ist ja doch was dran. Das Spannende an dieser Geschichte ist, dass er dann zu all den Menschen später hinging, denen er was angestellt hatte und um Versöhnung bat. Also auch zu der Witwe und so weiter. Und was er da erlebte, unglaublich. 100 seiner 148 Fälle, er hatte 148 Tattoos, wegen 148 Fälle, wurden ihm nie aufgeklärt. Er schrieb dem Richter, nachdem er Christ geworden war, dass er auch das noch angestellt hatte und dachte, er bleibt für ewig im Knast. Und dann kriegte er einen Brief von dem Richter, lieber Bruder, und hörte, der war auch Christ und hat sich nur gefreut, was dieses Wort für eine Kraft hat. Vielleicht glaubst du das nicht. Aber wie wäre es, wenn du es wie Willem Bunz mal ausprobierst und sagst, ist das wahr? Ist das wahr? Jesus sagt in Lukas 11, Vers 28, glücklich sind alle, die das Wort Gottes hören und danach leben. Mehr sagt er nicht. Er stellt keine Bedingung. Er sagt nur, wenn du glücklich werden willst, wenn dein Leben gelingen soll, hey, dann lies und dann leb. Und zwar so ehrlich wie möglich. Das ist die Herausforderung. Jetzt haben wir im Gleichnis Hindernisse gehört, Blockaden gehört. Die würde ich gerne mal mit euch ein bisschen angucken. Warum aus diesem Wort nichts wird. Das erste Hindernis, das Jesus erzählt, das ist, dass unsere Herzen manchmal wie ein festgetretener Weg sind. Da kommt nichts mehr rein. Ich denke mal, wir kennen das alle. Manche Tage, die sind so heftig, da läuft so viel über uns, da sind wir so betriebsam, da sind wir zu, oder? Wie oft saß ich schon am Tisch und meine Frau hat irgendwas gesagt und dann hat sie gesagt, hör mal, du hörst mir ja überhaupt nicht zu. Genauso ist es. Ich war zu, fest, hart, unempfänglich. Und das gibt es gar nicht so selten. Wir sind besetzt. Wir sind beschäftigt, immer noch, ich sage jetzt mal, gefangen von dem, was uns gefangen nimmt. Und dann sind wir nicht offen für was Neues. Da kann nichts passieren. Das ist auch in der Begegnung mit Gott so. Wenn wir gefangen sind, wenn wir gar nicht offen sind für das, ja, wie soll Gott da mit uns reden? Anselm Grün hat mal mit Humor folgendes Wort gesagt. Wenn ich nicht bei mir zu Hause bin, dann kann Gott mich auch nicht antreffen, wenn er vor der Tür steht und klopft. Ich finde das was dran. Wenn ich immer nur auf andere gucke, was die alles Schlimmes gemacht haben und nie auf mich, wenn ich nie bei mir bin, kann Gott mich gar nicht erreichen. Gottes Wort will also bei mir wohnen, das sagt hier Jesus eigentlich. Es will bei mir was wirken, es wird mich lenken, leiten, bewegen, es will in mir keimen, treiben, es will reifen. Die Frage ist nur, erlaube ich's? Helmut Thielicke hat eine wunderschöne Auslegung geschrieben. Da will ich noch was draus zitieren, immer wieder mal. Er schreibt, es gibt asphaltierte Wege und es gibt, Achtung, asphaltierte Herzen. Die sind glatt und sehen oft ganz repräsentativ auf. Im Verkehr mit diesen Menschen spielen sie eine große Rolle, also diese Menschen, diese Wegmenschen. Wege und Straßen pflegen einen Namen zu haben. Man muss sie kennen, um irgendwo hinzukommen. Das ist gut so und in Ordnung. Niemand wird einem Menschen einen Vorwurf machen, dass er einflussreich ist. Und niemand wird einen Weg den Vorwurf machen, dass er kein Acker ist, sondern hart, im Gegenteil. Aber das, was auf der einen Seite ein Vorzug ist, kann auf der anderen Seite eine Belastung sein. Samen kann man eben auf einem vielbegangenen, glatt getretenen Weg nicht gut aufgehen lassen. Die nur Betriebmenschen sind die am meisten gefährdeten Menschen. Also finde ich sehr nachdenkenswert. Und dann fügt er noch in einem Absatz dazu, wer nicht täglich mindestens eine Viertelstunde Acker sein kann, wer sich nicht mehr aufflügen lässt und darauf wartet, dass Gott was hineinlegen kann, der hat eigentlich schon verloren. Also ich möchte euch ein bisschen herausfordern. Ich möchte euch wirklich herausfordern, wenn ihr erleben wollt, ob das wahr ist, dann nehmt euch doch bitte 10, 15 Minuten mal Zeit und sagt, hast du ein Wort für mich? Die zweite Möglichkeit, Gottes Wort aufzunehmen, von der Jesus hier redet, ist, man ist ganz begeistert, man ist ganz beeindruckt von Gottes Wort. Das spricht mich voll an. Wow! Und da beginnt wirklich etwas zu keimen. Aber da ist eine dünne Erdschicht. Es berührt mich, es beeindruckt mich, es geht sogar unter die Haut, vielleicht sogar an die Nieren. Aber es ist nicht von Dauer. Plötzlich kippt's, plötzlich ist das wieder weg. Ich möchte nochmal Helmut Thielicke zitieren, der sagt, wo das Wort Gottes wirklich eingeschlagen hat, da muss man sterben. Da muss man ganz tief hindurch. Wenn man nur begeistert ist, dann ist das meist die Rhetorik oder der eigene Seelenschaum gewesen. Aber das Wort Gottes ist kein Ohrenschmaus, sondern ein Hammer. Wer keine blauen Flecken davon trägt, soll nicht meinen, bei ihm hätte es eingeschlagen. Begeisterung ist meist ein Strohfeuer. Der Felsen hindert den Samen am Wurzelschlagen. Alles bleibt beim Alten. Und ein wichtiger Satz, alles, was nicht zur Tat wird, das bleibt tot. Das heißt, Gott will wirklich, dass ich glaube, dass ich tue, dass ich vielleicht wie dieser William Bunz sage, keine Ahnung, ob es dich gibt, aber wenn es dich gibt, dann mach mal. Thielicke wird herausfordernd. Er sagt an der Stelle, ein saftiger Heide ist Gott 100-mal lieber und sympathischer als ein Schriftgelehrter, der seine Bibel kennt und in dem nichts zur Umkehr und zur Tat und vor allem nichts zum Sterben kommt. Es gibt nichts Beglückenderes als verwandelte Christenmenschen und es gibt nichts Zersetzenderes als nur angetippte Christenmenschen, die mit 1000 Samenkörnern bestreut sind und in deren Leben es keine Tiefe und keine Wurzeln gibt. Heftig, aber herausfordernd. Und das finde ich stark, dass Jesus herausfordert. Dritte Möglichkeit, mit dem Wort Gottes umzugehen, ist wahrscheinlich die gewöhnlichste. Ich befürchte, die meisten guten Samenkörner Gottes, die werden bei uns auf diese Art und Weise vernichtet. Nämlich, da sagt Jesus, wir hören Gottes Wort, aber es fällt zwischen die Disteln und Dornen. Da versucht sich was zu entfalten, aber dann sind sie wieder da, die Sorgen, die Verführung mit dem Wohlstand, die Jagd nach den Freuden des Lebens. Sie ersticken jeden Glauben. Natürlich wissen wir, dass Gott versprochen hat, für uns zu sorgen. Aber der entscheidende Punkt ist, glaube ich das auch, dass er jetzt sorgen wird? Ich weiß, wie das ist, wenn ich das eine oder andere höre, gerade von den eigenen Kindern. Und die entscheidende Sache ist, das loszulassen und zu sagen, Herr, du musst es machen. Du. Das ist die Herausforderung. Also Gott hat bestimmt nichts gegen die Freuden des Lebens. Aber Gott weiß nur zu gut, dass sie mich gefangen nehmen können. Und das ist der springende Punkt. Ich möchte nochmal Thielicke zitieren. Er sagt, wenn der Same nicht aufgehen kann, wenn wir nicht glauben können, dann ist eigentlich etwas im Untergrund unseres Lebens nicht in Ordnung. Also da, wo man nicht sieht. Es kann mit Sünde zu tun haben, mit Bindungen und heimlichen Hörigkeiten, die uns nicht zum Frieden und seiner ganzen Hingabe kommen lassen. Die sind die Dornen, die aus dem Samen keine Früchte lassen. Also diese Dinge. Niemals werde ich mit Gott klarkommen, wenn ich niemals Frieden habe. Wenn ich nur höre und höre und nachdenke und nur nachdenke. Ein Satz, mit dem Thielicke das zusammenfasst, Gott muss man gehorchen, wenn man ihn verstehen will. Wow. Ich finde das sehr herausfordernd, ein spannender Text. Und ich will es mal so sagen, ich glaube, dass jeder Mensch von uns, jeder von uns, dem vierfachen Ackerfeld gleicht. Das heißt, manchmal rollen die Dinge nur über uns hinweg, da sind wir wie so ein Weg, ganz hart. Manchmal, ja, da keimt schon was. Da wird uns doch was wichtig. Das geht ein bisschen unter die Oberfläche, aber dann ist da was. Da geht es nicht weiter. Es vertrocknet wieder. Meistens sind es die Dornen und die Sorgen, die die das, was Gott uns schenken möchte, wieder rauben will. Aber jetzt habe ich über das Eigentliche noch nicht gesprochen. Oder doch, einmal habe ich schon von gesprochen. Es gibt doch das fruchtbare Ackerland. Und wenn das doch passieren kann, das ist für mich ein Wunder. Es ist ein Wunder, wenn das Wort Gottes wirklich in mein Herz dringt, dann passiert etwas Unglaubliches. Wir haben das gerade von diesem Willem Bunz gehört. Dann kommt Gott zum Zug. Dann wird wirklich etwas nochmal richtig neu. Ich möchte es zum Schluss nochmal ganz praktisch werden lassen, an einem Beispiel, das Gordon MacDonald erzählt. Er war 4 Jahre in New York, Pastor einer Baptistengemeinde und hat da besonders eine Janet Barrett, eine Afroamerikanerin, kennengelernt und schätzen gelernt. Eine Frau, die hatte eine leitende Stellung in einer der größten New Yorker Banken. Und er sagte, dieser Gordon MacDonald, die war so vital. Die hat so eine Ausstrahlung gehabt und die hat einen messerscharfen Verstand gehabt. Und sie war Christin. Und das fand er toll, hatte irgendwie eine Liebe zu Jesus. Aber da war was in ihrem Leben, sagt er, das war unheimlich. Ich zitiere mal. Nach und nach bemerkten wir, dass sich tief in Janets Seele Abgründe auftaten, dunkle Täler, angestaute Wut. 2 bis 3 Mal im Jahr entluden sich diese Aggressionen heftig. Danach verfiel sie jedes Mal in eine tiefe Depression. Wochenlang kapselte sich von ihrer Umgebung ab. Der Pastor sagt, ich kann nicht mit Sicherheit sagen, welches Ereignis den Durchbruch ausgelöst hat, aber die entscheidende Wende begann an einem Sonntagmorgen nach dem Gottesdienst. Wir trafen uns zur Fürbitte. Bevor wir beteten, meldete sich Janet zu Wort. Ich brauche heute euer Gebet. Ich spüre wieder diese Wut in mir, dass sie immer größer wird und dass ich kurz davor bin, seelisch abzustürzen. Wenn's passiert, lasst mich bitte in Ruhe. Alle gut gemeinten Worte können mir nicht helfen. Im Gegenteil, sie würden alles noch schlimmer machen. Deshalb betet bitte für mich, dass ich nicht wieder in ein tiefes Loch falle. Und wenn doch, dann betet, dass Gott mich so schnell wie möglich da rausholt und mich heilt. Ich wünschte, ich wüsste, woher diese Abstürze kommen und was ich dagegen tun kann. Dann beteten wir für Janet. Wir baten den Heiligen Geist, dass er sie frei machte, sie bewahrte und ihr Heilung schenkte. Wir empfanden eine tiefe Liebe und Verbundenheit mit ihr und spürten den sehnlichsten Wunsch, dass Gott sie doch von dieser Last erlösen möchte. Nachdem die Gebetszeit vorüber war, fragte ich Janet, ob wir noch kurz unter 4 Augen reden könnten. Janet, sagte ich, ich habe viel über dich und deine Situation nachgedacht. Dabei ist mir etwas klar geworden, was ich dir mal sagen möchte. Das ist nur eine Vermutung, aber vielleicht kannst du dir ja helfen. Sie nickte. Du, Janet, ich frage mich, ob diese Wut, die du in dir fühlst, eine viel tiefere Ursache hat, als dir bewusst ist. Wäre es vielleicht möglich, dass diese tief verwurzelten Aggressionen das Erbe deiner Vorfahren sind? Sie war Schwarze. Deine und meine Vorväter sind unter unterschiedlichen Vorzeichen in dieses Land gekommen. Deine kam wahrscheinlich nicht freiwillig her. Und ich kann gut nachfühlen, was deine Urgroßeltern durchgemacht haben, Ururgroßeltern, welche Demütigung, Verzweiflung und Wut sie durchlebten. Und du bist sensibel dafür und vielleicht wurden ihre Gefühle in eurer Familie vererbt bis zu dir. Wenn das so ist, dann solltest du auf die Kraft der Vergebung bauen und selbst bereit werden zu vergeben. Lass zu, also erlaube, dass die Gnade Gottes alle Wut und Aggression für immer wegnimmt. Janet wischte sich ein paar Tränen fort und versprach, darüber nachzudenken. Der Pastor sagt, ich weiß nicht, was in ihr vorging und was sie danach tat, aber in den folgenden Wochen schien sie gelöster, ausgeglichener. Ihr Zorn beherrschte sie nicht mehr. Natürlich gab es immer noch schlimme Augenblicke in ihrem Leben, doch mit Jesu Hilfe gelang es, ihr Problem in den Griff zu bekommen. Und das war nicht alles. Als nächstes kündigte Janet ihre Stelle bei der Bank, diese gute Stellung, um sich beruflich um gefährdete Jugendliche zu kümmern. In New Yorker Schulen erzählte sich Jugendlichen davon, wie wichtig es ist, nie seine Hoffnung und seine Träume aufzugeben. Und die haben offensichtlich nicht nur was mit Geld zu tun. Also, an diesem Beispiel wollte ich deutlich machen, so ist das, wenn Gottes Wort und Geist ganz zu uns durchdringen kann. Gott kann wirklich da sogar etwas Neues bewirken. Ich habe das auch in meinem Leben erlebt, wo ich die Hoffnung aufgegeben hatte. Lassen wir uns das von diesem Gleichnis Jesu sagen. Er kennt die Hindernisse und er kennt auch die Blockaden, warum das Wort nicht wirken will. Vielleicht habe ich es schon so oft gehört, aber da passiert nicht mehr. Ich glaube, sein Wort und sein Heiliger Geist haben bis heute eine heilende Wirkung. Und so wie Jesus diesem Wilhelm Bunz und der Jeanette helfen, sie befreien, sie heilen konnte, so kann er auch deine und meine Hindernisse und Blockaden überwinden. Letzter Satz. Lassen wir uns doch diesen Wunsch von Jesus nochmal sagen. Lukas 11, 28. Wirklich glücklich sind die Menschen, die Gottes Wort hören und danach leben. Amen. Ich möchte mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, ich möchte danken, dass du unser Glück willst. Du bist nicht der, der alles verbietet. Oh nein. Du willst, dass sich unser Leben entfaltet. Und du hast uns dein gutes Wort gegeben. Bis heute. Jahrtausende alt hat es seine Kraft nicht verloren. Und ich bitte dich, dass du für jeden, der das will, zum Durchbruch kommst. Danke, du bist der Herr, der uns unendlich liebt und du weißt, wer wir sind. Du weißt, wie wir jetzt sind. Du weißt, was wir noch nicht sind, aber wonach wir uns sehnen. Und jedem, der diese Sehnsucht hat, dem hilf doch, wie du mir geholfen hast, dass dein Wort fruchtet. Danke, dein Wort hat's in sich, du liebst uns über die Maßen. So danke ich dir für deine Herausforderung, dass du säen möchtest, damit es wächst. So bitte ich dich jetzt auch um deinen Segen für jeden, der dich will, Herr Jesus. Amen.